Vielen Dank für Ihre engagierten Worte, Herr Zeidler. Ja, die Kunstvereine, Sie haben sie schon angesprochen, die Mehrzahl oder sagen wir mal die Verbandsspitze ist gar nicht so begeistert über diese Forderung nach einer Ausstellungsvergütung. Die Argumente reichen von, dass die Mittel der meist ehrenamtlich verarbeitenden Vereine nicht reichen würden, um diese auszuzahlen und dass es dann wiederum weniger Ausstellungen gäbe und das den Künstlern dann auch wieder schadet. Susanne Weiß war viele Jahre Direktorin des Heidelberger Kunstvereins. Sie hat natürlich darüber hinaus viele Ausstellungen kuratiert. Und als Kuratorin ist sie mit ihrer Erfahrung heute Abend gefragt. Sie hat Ausstellungsvergütungen gezahlt, auch ohne gesetzliche Grundlage. Warum, das wird sie Ihnen jetzt selbst sagen. Bitte, Susanne Weiß. Wo ist sie?
Ich beeile mich, es lag jetzt nicht an mir, ne? Ich habe noch nicht mal angefangen. Also, genau, sind Sie auch nicht honoriert hier heute Abend? Also ich werde mich beeilen, damit ich meine 10 Minuten Redebeitrag nicht überschreite, wie der Herr vor mir fordert. Ich bin eingeladen worden von Werner Schaub, wir kennen uns aus Heidelberg, über die Praxis eines Kunstvereins, der in der Ferne von Berlin liegt, zu sprechen. Ich habe auch das Pamphlet der ADKV nicht gelesen, welches es veröffentlicht hat gegen die heutige Veranstaltung, da ich ja nur noch seit Anfang des Jahres nicht mehr Direktorin des Heidelberger Kunstvereins bin, aber wie Frau Kolkmann schon gesagt hat, so bin ich aufgefordert worden, aus meiner Praxis zu berichten. Und wie schon gesagt wurde, ist wahrscheinlich das Besondere und auch die programmatische Haltung der meisten Kunstvereine lässt sich meiner Meinung nach dadurch verbinden, dass sie sich als stetiges Experimentierfeld verstehen, indem sie eben Diskurse widerspiegeln, aktuelle und historische Positionen, die gerne im Sog der Kunstgeschichtsschreibung in Vergessenheit geraten waren, zeigen und dabei eben größtenteils unabhängig vom Markt agieren. In Heidelberg, einer Institution, die über knapp 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche verfügt, von 1000 Mitgliedern unterstützt wird, arbeitet oder agiert man aus einer quasi privilegierten Situation in Baden-Württemberg, eine Institution, die nicht gezwungen ist, scheinselbstständig agieren zu müssen, sondern eben durch ihren Etat eine Direktorin, eine Assistenz und eine Verwaltungsmitarbeiterin beschäftigt. Und ich habe mich entschieden, eben für die Programmierung des Vereins verschiedene Formate damals 2011 zu entwickeln. So zum Beispiel eine Reihe Einzelausstellung nicht alleine, wo ich überwiegend bis zu einem halben Jahr im Voraus oder noch länger mit Künstlern zusammengearbeitet habe. Und diese Zusammenarbeit ist Arbeit und die habe ich natürlich auch honoriert. So lagen ungefähr die Honorare zwischen 3.000 bis 6.000 Euro, die ich Künstlern im Vorfeld für die Konzeption der Ausstellung bezahlt habe. Unter anderem hatte ich damals das Programm mit Ulf Aminde eröffnet, wo wir uns im vierten Akt einer fünfaktigen Ausstellung auch mit diesem Thema schon beschäftigt haben, inhaltlich, und eine Streikoper aufgeführt haben. Denn selbst schon Haydn forderte damals mehr Honorar für seine Musiker, weil eben auch sie mehr Urlaub und bessere Arbeitsbedingungen bräuchten. Die Streikoper ist bestimmt allen bekannt. Bei entsprechend kleineren Ausstellungsreihen im Studio war eben das Budget dementsprechend kleiner, so auch der Raum im Verhältnis 5.000 Euro für die gesamte Ausstellung inklusive Transport, Ab- und Abbau, wofür dann 500 Euro als Honorar eingeplant waren. Diese Summe würde ich schon eher als eine symbolische Summe bezeichnen, gemessen an dem Aufwand, den es bedeutet, seine Ausstellung in Zusammenarbeit zu konzipieren, mit aufzubauen und zu vermitteln. Selbstverständlich macht es einen Unterschied, ob ich für eine Gruppenausstellung ein bestimmtes, bereits existierendes Werk ausleihe als Kuratorin oder ob eine Ausstellung größtenteils für einen Ort neu gedacht und entwickelt wird. In beiden Fällen sollte die Arbeit des Künstlers bezahlt werden. Aber es gab bestimmt die ein oder andere Gruppenausstellung, wo diese Konstellation nicht hundertprozentig erfüllt worden ist. Über das, was wir heute sprechen, und die Kosten explodiert worden sind und es kein Budget mehr gab. Aber es war mir die ganze Zeit wichtig, dass der Kunstverein ein Raum war, in dem die Künstlerinnen Honorar nicht als Forderung in den Raum stellen mussten, sondern die Institution im Gegenzug an dieser Stelle Honorar auch nicht in Frage gestellt hat. Denn schließlich werden Gastkuratoren, Techniker, Grafiker, Vermittler und Vermittlerinnen, Referentinnen auch für ihre Arbeit bezahlt. An dieser Stelle, ich hoffe, die Zeit reicht, warten Sie, ich beeile mich. An dieser Stelle, wo ich exemplarisch verschiedene Formen von Produktion aufgezeigt habe, möchte ich auch gerne eine Möglichkeit der Honorierung in den Raum stellen, dass es eben zwischen der Form der Arbeit meiner Meinung nach auch mit der Honorierung differenziert werden kann. Eben produziere ich eine komplett neue Arbeit für eine Ausstellung, denke ich, habe ich eine andere Form von Honorar zu bezahlen, ist eben der Arbeitsumfang auch dementsprechend größer. Dann gibt es eine Recherchephase, eine Konzeptphase, eine Arbeitsphase. Oder gibt es eben den Fall, dass der Künstler für den Aufbau seines Werkes in eine Institution kommt, kann ich das wiederum auch anders honorieren. Das wird in der Regel quasi einfach mit per diems honoriert, wenn die Künstler in ein Haus kommen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Vermittlung der Ausstellung zu honorieren anhand von Künstlergesprächen, Führungen, Workshops etc. Und natürlich die Möglichkeit, was eben dann auch in Gruppenausstellungen häufig angewandt wird, in Form von Vorführgebühren oder einmaligen Gebühren oder beziehungsweise Honoraren für das jeweilige Werk oder den Künstler mit seinem Werk, die ich installiere und im Rahmen dessen zeige. Dabei muss natürlich unterschieden werden, wie wir wissen, so wie es ja auch die Richtlinie vorsieht, wo ich ausstelle, ob nun am Hamburger Bahnhof oder am Kunstverein Harburger Bahnhof. Denn die Kernkompetenz von Kuratoren und Institutionen ist es ja eben, Künstlerinnen bei ihrer Arbeit zu unterstützen in den diversesten Prozessen. Denn Künstlersein ist eine Profession, die andere als selbstverständliche Leistung in Anspruch nehmen, aber eben denken, sie bekämen diese Leistung geschenkt. Bis heute denken viele, dass Künstler von Luft und Liebe leben und eigentlich gar kein Geld benötigen. Aber wie wir alle wissen, gehen Künstler auch arbeiten, um leben zu können. Und so zum Beispiel in der Zeit, in der sie an einem anderen Ort sind, also nicht in Berlin, sondern zum Beispiel in Heidelberg, um ihre Ausstellung aufzubauen, ihre Arbeit unterbrechen müssen, Verdienstausfall haben oder. So war es mir einfach wichtig, dass eine Ausstellungseinladung nicht zu einer existenziellen Bedrohung wird. Nun ist ja das Honorar für eine künstlerische Arbeit, Leistung, Werk ja auch wirklich nur im Ansatz eine Gegenleistung zu dem, was die Institution erhält und der Künstler bzw. die Künstlerin dafür geleistet hat. Aber für die Künstlerin auf doppelter Ebene überlebenswichtig. Zum einen von einem Mietmonat zum nächsten, zum anderen um das Sichern des beruflichen Statuses, nämlich Künstler. So definiert es nämlich die KSK und die möchte jährlich mindestens ein Einkommen von 3.900 Euro haben. Und ich kenne genug Künstler, die das nicht vorweisen können, dass sie anhand von Ausstellungsbeteiligung ein Honorar oder eine Summe von 3.900 Euro erwirtschaftet haben, denn sie müssen dieses auch noch in Deutschland erwirtschaftet haben und Künstler agieren nun mal auch international. Und da ist es nämlich der KSK vollkommen egal, an wie vielen Ausstellungen die Künstler teilgenommen haben, solange diese Summe eben nicht dabei rumgekommen ist oder mit anderen Einkommen, wie auch ich glaube ein Vertreter aus dem Vorstand der ADKV denkt, dass man eben keine Honorare zahlen muss, weil der Jahresgabenverkauf, also der Erlös aus Jahresgaben, wahnsinnig hoch ist. Da kann ich ihm aus Heidelberg versichern, einer doch ganz gut situierten Stadt, dass dem nicht so ist. Genau, also die KSK, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es eben diese Anerkennung für den Status des Künstlers auch gibt, schon alleine seiner Berechtigung bei der KSK. Stipendien erkennt die KSK leider auch nicht als Einkommen an, da sie nicht steuerpflichtig sind. Das halte ich für ein großes Problem. Und damit bin ich schon am Ende. Ich hoffe, ich habe die 10 Minuten nicht überschritten und Sie haben auf die Uhr geguckt. Die Argumente liegen auf der Hand und der gesellschaftliche Mehrwert, wie wir wissen, den wir durch die künstlerische Arbeit erhalten, lässt sich nicht nach neoliberalen Maßstäben bemessen. Dennoch aber wenigstens im Ansatz honorieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Weiß. Ich möchte Sie sehr beruhigen, Herr Lengsfeld vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein bisschen hängen, dann müssen wir das bei der Diskussion einsparen, aber das können wir ja gerne tun, wenn wir dafür so einen guten Vortrag bekommen. Vielen Dank, Frau Weiß. Ja, Frau Dr. Ingrid Wagner von der Berliner Senatsverwaltung, sie ist Referatsleiterin für Kultur und Europa. Ich freue mich nun, nein? Bildende Kunst, dann ist mir das leider... Gut, für Bildende Kunst. Dann bitte ich Sie, uns das Berliner Modell, das ja so wegweisend ist und schon angesprochen wurde, genauer zu erläutern. Danke.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch ich bedanke mich für die Einladung, hier als Land Berlin sprechen zu dürfen. Die Kulturverwaltung ist eine Einrichtung, die die Kunst und Kultur in Berlin verwaltet, und wir sind schon sehr lange und sehr intensiv mit den Machern der Kultur und Kunst in Berlin im Gespräch. Wie Sie wissen, ist in Berlin ein eigener BBK zugange, mit dem wir schon lange unsere Gedanken austauschen. Bitte? Ja? Und wir haben aber auch eine starke Koalition der freien Szene, in der auch der BBK Berlin Teil ist, und versuchen immer wieder unsere Programme zu evaluieren, zu schauen, was ist notwendig, woran hapert es vielleicht, wo müssen wir unsere Programme ändern. Und so werden wir immer wieder genötigt, uns mit den Vertretern der einzelnen Sparten und eben auch mit der bildenden Kunst zusammenzusetzen und zu horchen, was die Vertreterinnen und Vertreter uns zu sagen haben. Das war zuletzt 2011, da hatten wir einen ganz großen Gipfel der bildenden Kunst in Berlin, wo auch zum Beispiel unter anderem auffiel, dass die kommunalen Galerien der Stadt, das sind 12 Bezirke, und Sie wissen, die Berliner Bezirke sind so groß wie deutsche Großstädte zum Teil, sehr schlecht ausgestattet sind und dass diese kommunalen Galerien aber einen ganz wichtigen Ansatzpunkt bilden für die Berliner Künstlerinnen und Künstler. Wenn ich Berliner Künstlerinnen und Künstler sage, dann meine ich alle, die ansässig in Berlin sind und nicht nach Blut oder sonst was aufgeteilt. Ja. Also, das werden wir oft gefragt, nicht, ob es jetzt nur für Landeskinder ist und so weiter. Wir haben diese Aussagen, die wir auf diesem Gipfel festgestellt haben, sehr ernst genommen und haben uns dann weiterhin mit dem Bund Bildender Künstler Berlin, mit dem Deutschen Künstlerbund und mit den kommunalen Galerien zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir denn Gutes für die kommunalen Galerien tun. Der erste Schritt war ein Ausstellungsfonds, der diesen kommunalen Galerien erlaubt hat, eine substanzielle Arbeit, die sie mit den Berliner Künstlerinnen und Künstlern tun, etwas qualitätsvoller durchzuführen. Und der zweite Schritt war dann diese alte Forderung, die wir haben heute gehört, wie uralt diese Forderung ist, mal zu ventilieren und zu gucken, können wir nicht da als Land Berlin eine neue Schneise in dieses Dickicht schlagen. Ja? Das war also eine ganz bedeutende und anstrengende Arbeit, denn wir haben versucht, ein eigenes Modell zu entwickeln und das hat ja Herr Zeidler schon alles wunderbar erzählt. Wir sind dabei davon ausgegangen, dass es bei dem Auszahlen von Honoraren tatsächlich nicht so, wie Susanne Weiß das eben erzählt hat, dass es nicht darum geht, Produktionskosten zu erstatten und dass es auch keine Honorierung von Aufsichten, Transporten, Vermittlungsangeboten und ähnlichen Arbeiten sein darf, die tatsächlich ja von den Künstlerinnen und Künstlern oft auch noch zusätzlich geleistet werden müssen, dass es auch nicht um die Konzeption der Ausstellung gehen darf, sondern dass es rein darum geht, dass die Vergütung dafür da ist, dass die Künstlerinnen und Künstler ihre künstlerischen, in ihrem Eigentum befindlichen Werke bereitstellen, und zwar für temporäre Ausstellungen. Das heißt, jede künstlerische Äußerung, die in einer Berliner kommunalen Galerie stattfindet, ob das eine Performance ist, ob das das berühmte Bild an der Wand ist oder eine Skulptur oder ein Walk oder ein Talk, wird honoriert. Damit unterscheiden wir uns von der Praxis vieler bereits stattfindende Honorierungen, nicht? Also was Susanne Weiß eben aus Heidelberg erzählt hat, das ist ja ein positives Beispiel, dass überhaupt überlegt wird, dass die Künstler für ihre Arbeit, die sie tatsächlich dort leisten, honoriert werden müssen. Das müssen wir natürlich auch verlangen, ja? Aber wir wollen diese Vergütung für die reine Bereitstellung. Und es geht auch nicht nur um die Knete. Es geht auch darum, dass die Künstler dadurch die Anerkennung erfahren, die, wie eben schon erwähnt worden ist, jeder Musiker, der auftritt, wirklich erhält, auch wenn er nur, das wissen wir in Berlin, sehr wenig Geld auch dafür bekommt, für einen Auftritt. Aber es sollen eben für die Künstler so sein. Wir haben eine Richtlinie erstellt. Diese Richtlinie besagt, dass es natürlich die Idee war, dass wir jetzt die Künstler natürlich nicht von der Kulturverwaltung aus finanzieren können, sondern dass die Bezirksämter in der auftragsweisen Bewirtschaftung von uns die Mittel bekommen und dass die Kuratoren oder die Leiter dieser Einrichtungen, dieser Bezirksämter, eine ausreichende Qualifikation haben, um die Qualität der Künstlerinnen und Künstler und die ausgestellten Werke zu beurteilen. Denn natürlich ist die Voraussetzung für die Zahlung von Honoraren, dass es professionelle Künstler sind. Professionell heißt bei uns, entweder haben sie studiert oder Sie haben eine Ausstellungsbiografie. Weiteres werden wir als Senat nicht kontrollieren. Wir haben festgelegt, und das auch in Absprache mit dem BBK Berlin, dass für eine Einzelausstellung für ein bis zwei Künstler 1.000 Euro gezahlt werden. Für eine Kleingruppenausstellung, das wären dann 3 bis 9 Künstlerinnen, 350 Euro. Und für eine Gruppenausstellung ab 10 Künstlerinnen dann 150 Euro. Außerdem muss die Künstlersozialkassenabgabe auch noch finanziert werden und das haben wir auch noch übernommen, diese Prozente. Ja, die Bezirksämter beantragen also ihren Mittelbedarf für das gesamte kommende Jahr. Das heißt, die Kuratorinnen und Kuratoren müssen sich natürlich dann Gedanken machen, wie viele Künstler in eine Ausstellung kommen und wie viele Einzelausstellungen sie haben. Und sie müssen natürlich dann, wenn sie das noch nicht genau sagen können, aber trotzdem ungefähr planen, dann beantragen sie das bei uns und bekommen es dann, das habe ich heute gerade unterschrieben, zugewiesen. Und zwar natürlich dann wieder an das jeweilige Kulturamt der Kommune und die Kommune leitet es dann weiter an die jeweilige Galerie. Mitte des Jahres machen wir eine zweite Abfrage und schauen, wie weit diese Honorarmittel verausgabt sind, ob es etwaige Rückflüsse gibt oder ob es vielleicht auch noch weitere Bedarfe gibt. Das ist sozusagen das ganze Prinzip. Wir vergeben keine Ausstellungsvergütungen in Projekten der kulturellen Bildung und Projekten der Soziokultur. Das muss ich dazu sagen. Und die bezirklichen Galerien haben dann die Aufgabe nachzuweisen, dass sie die Honorare wirklich ausgegeben haben. Natürlich sind diese genannten Margen eine Untergrenze. Wir haben ja mit unserer neuen Koalition sowieso die Leitlinie, dass die Mindesthonorare in allen künstlerischen Bereichen eingehalten und ausgezahlt werden müssen. Es ist gerade ein Nachtragshaushalt, wo also sehr viel Geld an Einrichtungen gegeben wird, um die Tarife einzuhalten. Und diese Untergrenze heißt also, dass natürlich Einrichtungen, die etwas mehr Geld haben, auch mehr Geld zahlen könnten. Unser Plan ist, auch die Einrichtungen des Landes, die zum Beispiel Sammlungen oder die Galerien dazu aufzufordern, auch diese Honorarsätze anzuerkennen. Die meisten machen es schon. Also ob das die Berlin-Biennale ist oder ob das die Berlinische Galerie ist, ob das die Kunstvereine sind, die werden alle schon angehalten, sich an diesen Margen zu orientieren und tun es auch. Das ist also unser nächstes Ziel. Wir werden auch, ich hoffe, der Haushalt ist angemeldet, 100.000 Euro mehr für die Künstlerhonorare versuchen zu bekommen, weil wir für alle Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin ausstellen, eben auch die aus dem Ausland, die nicht in Berlin gemeldet sind, diese Honorare zahlen wollen. Ja, das ist also unser Programm und ich glaube, dass wir damit natürlich jetzt dieser überfälligen Ausstellungsvergütung vielleicht etwas zuvorgekommen sind und dass es natürlich auch darum geht, dass man das Urheberrecht daraufhin überarbeiten muss oder überhaupt es dort einarbeiten muss. Aber wir haben eben gedacht, und das hat eben unsere Politik wirklich wunderbar gelöst, dass man irgendwann einmal anfangen muss. Und ich hoffe, es gibt Nachahmer. Danke.
Dankeschön, Frau Wagner. Noch ein Vorschlag hier auch von der Vorbereitungsleitung, dass wir vielleicht die Pause einsparen. Wenn das in Ihrem Sinne ist, kurzes Nicken genügt, dann haben wir da auch schon wieder prima Zeit gespart. Wer nun in den Genuss der Ausstellungsvergütung kommen soll, wer ist professioneller Künstler, jetzt bin ich schon so unter Druck von Ihnen, das wird nun Urban Papi sagen. Er ist geschäftsführender Vorstand der VG Bildkunst. Sie kommen extra aus Bonn und Sie wären der Verein, der auch professionell eintreiben kann. Und wie Sie das machen wollen, sagen Sie uns jetzt. Danke.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke auch für die Einladung und ich bin hier der Vertreter der Institution, die immer wieder genannt wird als diejenige, die eine Ausstellungsvergütung administrieren kann und sollte. Und ich habe wenig Zeit. Ich erspare mir mal die Vorstellung der VG Bildkunst. Ich nehme an, das ist Ihnen bekannt. 60.000 Mitglieder, Urheberinnen und Urheber aus dem visuellen Bereich. Wir machen einen Jahresumsatz von 80 Millionen Euro, aber wir vertreten ja auch nicht nur bildende Künstler. Wir haben in dem Bereich der Berufsgruppe 1 ungefähr 15 Millionen Euro Jahresumsatz, den wir machen. Sind wir jetzt ein x-beliebiger Dienstleister, der mit den Hufen scharrt, weil ein neuer Auftrag an Land gezogen werden kann? Oder zeichnet uns irgendetwas aus, dass wir besonders sind? Natürlich eine Suggestivfrage. Letzteres ist der Fall. Verwertungsgesellschaften sind keine Unternehmen wie jede andere. Wir sind zumindest seit Juni letzten Jahres durchreguliert. Danke an die Politik. 180 Paragraphen müssen wir jetzt umsetzen, aber die haben natürlich auch ihr Gutes. Es ging ja bei dem Verwertungsgesellschaftengesetz vom letzten Jahr vor allem darum, dass die Rechte der Mitglieder gestärkt werden. Also, was steckt da drin? Zunächst ganz wichtig, Verwertungsgesellschaften sind Treuhänder ihrer Mitglieder, hat der Frank Zeidler schon gesagt. Das heißt also, wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Das Geld, was eingenommen wird, minus die Verwaltungskosten, wird dann auch ausgeschüttet. Die VG Bildkunst hat übrigens einen sehr geringen durchschnittlichen Kostensatz von knapp 5%. Wobei das mag dann variieren. Das Verwertungsgesellschaftengesetz sagt, dass wir jetzt spartenbezogen die Kosten ausweisen. Und je nachdem, wie kompliziert die Administration wäre, kann es dann auch höher liegen, der Kostensatz. Ja, was steckt noch drin in dem Gesetz? Viel Transparenz. Es muss also anders als vielleicht in früheren Zeiten genau Rechnung gelegt werden und das Ganze auch veröffentlicht werden. Das heißt, jeder kann dann nachvollziehen, wie viel Cent, wie viel Euro eingenommen werden, in welchen Bereichen und wann und wie dieses Geld ausgeschüttet worden ist. Wir unterliegen einer Aufsicht, dem Deutschen Patent- und Markenamt. Das sorgt dafür, dass die Regeln auch eingehalten werden. Da kann man sich auch hinwenden, wenn man eine Beschwerde hat als Nutzer. Das heißt also, das Ganze findet nicht in einem, ich sag mal, Raum statt, wo die mächtige Verwertungsgesellschaft einen kleinen Aussteller an die Wand drücken kann. Nein, vielmehr gibt es da Regeln und Verfahren, wie man sich auch wehren kann. Insgesamt Verwertungsgesellschaft, also gesetzlich stark durchreguliert. Es macht allerdings nicht nur das Gesetz unsere Tätigkeit aus, sondern auch unsere Erfahrung. Es gibt uns ja schon länger und im Bereich der bildenden Kunst haben wir ja schon verschiedene Rechte und Vergütungsansprüche, die wir jetzt schon wahrnehmen. Beispielsweise das Folgerecht, das ist ja ein spezielles Recht für bildende Künstler. Da nehmen wir 5,5 Millionen Euro ein jedes Jahr, immerhin. Dann der Bereich Vervielfältigung. Da geht es darum, Abbildungen von bildender Kunst in Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, aber auch auf Plakaten und Tassen und Kalendern zu lizenzieren. Da machen wir 3,5 Millionen Euro. Und dann gibt es noch 800.000 Euro von ARD und ZDF. Und jetzt raten Sie mal, wie viel Geld wir im Online-Bereich machen. Das sind nur 300.000 Euro. Also Online-Bereich, wie in vielen Sparten, hält nicht das, was er verspricht. Wir nehmen natürlich auch noch Geld ein für bildende Künstler über die Privatkopievergütung und die Bibliothekstantiemen und andere Vergütungsansprüche. Insgesamt will ich aber hier feststellen, dieses Vergütungsaufkommen ist rückläufig. Wenn wir Privatkopievergütung uns anschauen, dann wird das ja auch häufig als Auslaufmodell bezeichnet. Ich bin persönlich nicht dieser Auffassung, aber wenn wir uns unsere Erträge ganz nüchtern anschauen, dann sehen wir, da geht das Geld zurück. Das heißt, vor diesem Hintergrund macht es vielleicht auch Sinn, nachzudenken über die Einführung einer Ausstellungsvergütung, dass zumindest das Niveau der Vergangenheit, wenn man es jetzt mal insgesamt betrachtet, gehalten werden kann. Ja, die Kernkompetenz, meine Damen und Herren, einer Verwertungsgesellschaft liegt in der Verteilung. Und zwar in der Verteilung insbesondere pauschaler Vergütungen. Deswegen will ich diesen Verteilungsaspekt hier auch an erste Stelle setzen. Wir haben auf der einen Seite, also eine Säule der Verteilung sind unsere Daten, unsere Mitglieder. Wie gesagt, 14.000 bildende Künstlerinnen und Künstler sind bei uns in den Datenbanken. Das heißt, wir können das Geld auch ausschütten an diejenigen, denen es zukommt, aber nicht nur an unsere eigenen Mitglieder. Ich darf daran erinnern, dass wir über ein Netzwerk verfügen mit anderen Verwertungsgesellschaften, die auch Künstler vertreten, vor allem im Ausland. Und über dieses Netzwerk gelingt es uns dann auch, die Vergütung eigentlich weltweit an die richtigen Personen auszuschütten. Wir haben sogar unsere Verwaltungstätigkeit ausgeweitet auf den Bereich Künstlerinnen und Künstler, die in keiner Verwertungsgesellschaft sind, beispielsweise im Senderecht. Da stellen wir selber fest, welche Künstler betroffen sind und dann spüren wir die auf. Im Bereich Film haben wir jetzt auch durch das Verwertungsgesellschaftengesetz den Auftrag bekommen, dort auf die Suche zu gehen, wenn es um Privatkopievergütung geht. Da werden wir also auch Kompetenzen aufbauen. Insgesamt mag es vielleicht hier genügen, dass wir die Message bringen, wir schaffen also nicht nur an die eigenen Mitglieder das Geld auszuschütten, sondern eigentlich an alle, die dann betroffen sind. So, die zweite große Säule bei der Verteilung ist, wie ich schon sagte, die Kernkompetenz, die Fähigkeit, dass wir Systeme entwickeln, wie man pauschale Vergütungen verteilt. Da muss man unterscheiden, entweder Geld wird kassiert für ein ganz bestimmtes Werk oder für einen ganz bestimmten Künstler, dann ist das natürlich nicht pauschal. Das ist Direktverteilung, dann bekommt der Künstler, der ein bestimmtes Geld oder dessen Rechte ein bestimmtes Geld erwirtschaften, dieses auch ausgezahlt. Es gibt aber andere Bereiche und das sind ja auch Möglichkeiten der Gestaltung, wo man sagt, Geld wird pauschal inkassiert und dann werden Systeme entwickelt, wie das Geld verteilt werden kann, möglichst sachgerecht. Und dieses System im Übrigen wird dann nicht etwa von der Geschäftsstelle entwickelt, von mir oder irgendeinem kleinen Kern, sondern Verteilung ist immer Sache der Mitgliederversammlung, also das wird dann demokratisch entschieden. Übrigens im Jahr 2017 dann zum ersten Mal mittels elektronischer Abstimmung in der Mitgliederversammlung. Wir sind gespannt, ob das klappt. Ja, Verteilung, da habe ich also keine Bedenken, dass wir das schaffen. Blicken wir noch kurz aufs Inkasso. Wir sind hier, also man bezeichnet Verwertungsgesellschaften ja manchmal etwas abfällig auch als Inkasso-Unternehmen. Kann man gerne tun, wenn man das Abfällige weglässt. Es geht um Geld, es geht darum, Geld zu inkassieren. Aber es ist vielleicht zu einschränkend, zu sagen, dass wir immer mit Rechten handeln. Also wir können auch unsere Kompetenzen zur Verfügung stellen, wenn Geld auf andere Art und Weise an uns herangetragen wird, wenn beispielsweise über Tarifverträge oder gemeinsame Vergütungsregeln Geld inkassiert wird, dann können wir uns auch zur Verfügung stellen als Instrument der Urheberinnen und Urheber, um dieses Geld auszuschütten. Da sind wir also insbesondere im Filmbereich momentan dabei zu schauen, ob wir da Hilfestellung leisten können. Das ist ganz interessant. Also das zum Rahmen. Und wenn es jetzt um den inneren Bereich Inkasso geht, da denke ich mir, gibt es auch relativ viel Erfahrung bei Verwertungsgesellschaften, wie man mit komplexen Sachverhalten umgeht. Wenn wir hier über eine Ausstellungsvergütung reden, dann ist das ja keine einfache Sache. Da haben wir einen sehr heterogenen Markt. Das geht los bei Museen, die reine Kunstmuseen sind, vielleicht die großen Namen in unserem Land, bis hin zu einer Sparkasse, wo eine kleine Ausstellung läuft. Die Bandbreite ist erheblich und da werden wir nicht mit einem One-Size-Fits-All-System fündig werden. Da kann man auch nicht sagen, eine Zahnarztpraxis muss Umsätze abrechnen oder sowas. Da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen. Das können wir, da gibt es Vorbilder. Und vor allem machen wir das dann nicht alleine. Das übliche Instrument im Bereich Inkasso ist es, dass man Gesamtverträge abschließt mit den Verbänden der Nutzer. Dieses Instrumentarium ist ja auch jetzt geregelt im Verwertungsgesellschaftengesetz. Und das heißt, wir setzen uns also mit denjenigen hin, die am besten die Sorgen und Nöte kennen, mit den Verbänden. Und dann werden ausdifferenzierte Modelle erarbeitet in Form eines Gesamtvertrages, der dann letztendlich dazu führt, dass einzelne Nutzer Einzelverträge abschließen können und dann auch die Gewissheit haben, wenn sie das machen, dass das nicht aufoktroyiert worden ist. Ja, und da kann man sich natürlich dann vorstellen, auch differenzierte Lösungen, dass man für große Häuser ganze Rechtepakete schnürt. Das machen wir jetzt schon, wenn wir beispielsweise das Folgerecht administrieren. Da haben wir neue Gesamtverträge abgeschlossen mit BVDG, BDK zum Beispiel. Und da gibt es dann nicht nur das Folgerecht, was geregelt wird, sondern da räumen wir dann auch gleich Vervielfältigungsrechte und Online-Rechte ein, damit das dann auch wirklich Nutzen hat für die Galerien und Auktionshäuser. Und dasselbe kann man auch mit Museen machen, mit denen wir im Übrigen auch schon natürlich vertragliche Beziehungen haben. Und da kann man das aufsetzen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass eine differenzierte Lösung, eine differenzierte Abrechnung bei den großen Häusern geschieht, wo wir dann auch in die Direktverteilung reinkommen, wo also bestimmte Summen für bestimmte Künstler gezahlt werden, für bestimmte Ausstellungen, die dann auch eins zu eins ausgeschüttet werden, bis hin zu ganz einfachen Online-Lösungen, wo eine kleine Zahnarztpraxis, sage ich mal, wenn das gewollt ist, da halte ich mich jetzt betont zurück, aber wenn das gewollt wäre, dann könnte man eine Online-Lizenz anbieten, wo man mit ein, zwei Klicks einige angemessene Euros zahlt und das würde dann vielleicht auch pauschal verteilt werden nach Meldungen. Wichtig ist ja auch, dass man die kleinen Nutzer nicht mit Verwaltungsaufwand belastet. Immer ein großes Argument der Nutzer gegen die Ausstellungsvergütung, dass die Bürokratie immer weiter anwächst. Und da müssen wir natürlich auch Antworten finden, die diese Kritik entschärfen. Aber es gibt da auch Vorbilder, die gut funktionieren. Und wenn man sich jetzt so ein Modulsystem vorstellt, aus einfachen Lösungen für einfache Sachverhalte und komplexere Lösungen für komplexe Sachverhalte, dann ist man, glaube ich, so weit, dass man sagt, die Administration einer Ausstellungsvergütung wird keine Hürde sein. Die wird vielmehr, das wird flutschen. Die Probleme liegen an anderer Stelle. Da werde ich aber heute nichts zu sagen. Das eigentliche Problem liegt ja immer in der Frage, wer soll das Ganze bezahlen? Und wenn da Einigkeit besteht, dann stehen wir bereit, das Ganze so zu administrieren, dass das, was bezahlt wird, auch möglichst vollständig dann an diejenigen weitergeleitet wird, denen es auch zusteht. So, das ist kurz und knapp von mir mein Beitrag. Ich stehe natürlich zur Verfügung, wenn Einzelfragen kommen, auch gerne noch nach der Diskussion. Vielen Dank. Applaus